Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze heute zusammen mit meiner neuesten Kollegin, nämlich Nessina Grütter, der Neuzugang oder die Neuzugängin. Genderst du selber?
Ja, ich gendere.
Das ist schon mal beruhigend. Also die Neuzugängin an unserer Fakultät. Sie ist Alttestamentlerin und sie macht aber weit mehr noch als die hebräische Bibel. Du denkst nämlich den ganzen Kontext immer noch mit, stimmt's?
Ja, für mich ist es wichtig, mit Materialität auch zu arbeiten und mit den Texten aus dem Umfeld.
Das heißt, Umfeld, genau, da kommen eine ganze Menge andere Sprachen mit rein. Wir haben uns ja gestern schon getroffen und mir ist hinterher so ein bisschen blümerant geworden, was für Sprachen da alle zum Thema wurden. Das war also zum Beispiel Altäthiopisch, Aramäisch, Phönizisch, Ugaritisch, Akkadisch. Sprichst du die alle? Oder kannst du sie alle lesen?
Ja, das sind Sprachen, die man passiv bearbeitet im Normalfall. Das heißt, wir schauen uns die Quellen an, auch im Unterricht. Jetzt habe ich zurzeit gerade einen Altäthiopisch-Kurs, wo wir uns mit Schrift und Schriftkultur beschäftigen. Sind wir 14 Studierende, die sich dieses Semester darauf einlassen.
Und wenn da jetzt eine Äthiopierin dabei ist, würde die das Altäthiopisch auf Anhieb verstehen?
Wir haben jemanden, der amharisch muttersprachlich ist. Und es ist für mich sehr spannend, für sie macht es keinen Sinn, im ersten Semester mit dabei zu sein, weil wir hier im Westen von Europa damit beschäftigt sind, also die Silbenschrift zu lernen, und das kann sie natürlich schon. Und das heißt, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird im nächsten Semester, wo wir uns an Kodizes heranwagen.
Was sie dann Kodizes?
Entschuldigung. Ja, das sind Handschriften, die wirklich gebunden sind, zum Beispiel auch Bibelhandschriften aus der Antike. Und bei ihr ist es dann für mich sehr spannend, um zu schauen, wie groß die Unterschiede für sie sind zwischen dem Altäthiopischen, das rechnet man eher zu den nördlichen äthiosemitischen Sprachen, und Amharisch dann zu den südlichen. Bis jetzt habe ich das Gefühl, die größte Differenz wird wahrscheinlich, werden die Wörter sein.
Ja.
Aber es ist auch davon auszugehen, dass sich die Sprachstruktur verändert hat und viel Neues auch von umliegenden Sprachen dazu gekommen ist.
Da liegen ja Jahrtausende dazwischen, oder?
Ja, genau, von frühesten Belegen kann man sagen. Ist ähnlich wie bei uns im Latein, war so, kann man sagen, 1200, 1300 wahrscheinlich schon nicht mehr gesprochen, aber lange gepflegt. Und die frühesten Zeugnisse, Inschriften, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert nach Christus. Von dem her gesehen ist es eine lange Spannbreite, nicht so unähnlich mit dem Hebräisch, und das ist sehr spannend. Und dann kann man eigentlich Religionsgeschichte in einem ganz groß abgesteckten zeitlichen Feld machen.
Ja, und vor allen Dingen auch, es ist eine Globalgeschichte.
Ja,
also absolut. Mit deiner Forschung wird eigentlich klar, dass hier dieses sogenannte christlich-jüdische Erbe keineswegs ein westliches Erbe ist, sondern dass in afrikanischen Kontexten zum Teil manches bewahrt worden ist und weiter tradiert worden ist, was wir schon lange vergessen haben.
Absolut. Das macht es für mich so unglaublich spannend. Auch bei uns bewusst zu machen, da gibt es Traditionen, die sind viel älter als unsere. Und vor allem in einer Gesellschaft, die gerne so sagt, Afrika sei ein schriftloser Kontinent.
Ja, ja.
Da kann man nicht nur sagen, man kann die ganze ägyptische Kultur nicht einfach ausblenden, also mit Pharaonen und Pharaoninnen etc., sondern man muss auch sagen, ja, da gibt es Hochkulturen, da haben wir Originalschriften überliefert bis heute.
Stimmt, man denkt, oder ja, man hoffentlich man, nicht, ja, aber ja, viele ja. immer noch ja. denken beim Stichwort Afrika an orale Traditionen, und erst in der Moderne, womöglich dank noch der westlichen Missionare und Missionarinnen, Schriftkultur, und das ist einfach Unsinn.
Ja, das ist Unsinn.
Das heißt, im Grunde genommen, deine Forschung ist auch ein Stück Postkolonialismus.
Ja, ist so. natürlich nur aus unserem Blickwinkel. Also jetzt die Studentin, die muttersprachlich amharisch ist, die würde sich wahrscheinlich an den Kopf fassen und denken, dass ihr das nicht vorher schon gewusst habt.
Ja, mit Recht. Genau. Mit Recht, ja.
Ja, ja.
Das, was du mit diesem Unterricht und mit deiner Forschung machst, betrifft damit eben auch eine kritische Komponente unseres westlichen Blickes auf andere Kulturen und gerade auf afrikanische Kulturen.
Ja, das ist auch das, was für mich selber so spannend macht, weil ich auch immer wieder lerne, wo die eigenen Gedankengrenzen eigentlich zuerst mal gelegen sind und wie man die ausweiten kann.
Mhm. Ich finde spannend, dass heute, und ich glaube, du bist die Erste, hast du hier in unsere Nonnengruft, du hast ja mich auch schon gefragt, warum eigentlich Nonnengruft, das ist ein anderes Thema, haben wir schon öfter im Podcast auch angesprochen, das ist der tiefste Raum des Gebäudes neben des Großmünsters in Zürich, also wo mal die Reformation stattgefunden hat im 16. Jahrhundert und welche Fantasien man da bekommen kann mit dieser Nonnengruft. Das ist jetzt mal beiseite geschoben. Du bist die Erste, die hier sehr viel mitgebracht hat. Bücher, das wundert mich jetzt nicht so. Aber du hast eine ganze Animal Box mitgebracht. Du hast eine Tasche mitgebracht. Da ist ein Dschungel mit, ich sehe schon, Tierschnäbel, also bunte Vogelschnäbel drauf. Du hast Datteln mitgebracht und einen Flyer mit einer Heuschrecke.
Ja, genau.
Alles kein Zufall.
Nein, alles kein Zufall. Derzeit darf ich ein großes Forschungsprojekt leiten, vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Es ist ein Starting Grant. Und zusammen mit einem siebenköpfigen Team arbeiten wir zu Animal Imagery, also die Art und Weise, wie in biblischen Texten, man kann es auch an nicht-biblischen machen, wir machen es an biblischen, wie Tiere von Menschen in der Sprache verwendet werden, um die menschliche Welt zu beschreiben. Es geht also darum, dass wir Tiere brauchen, um Vergleiche auszudrücken, dass wir Tiere brauchen, um Sinnbildliches zu zeigen.
Sag mal ein Beispiel von so einem Vergleich.
Ich habe mich sehr lange mit dem Nahumbuch beschäftigt. Das sind 3 Kapitel in der hebräischen Bibel, sehr kurz, aber kommen aus einer Zeit, wo die südliche Levante vom Neuassyrischen Reich bedroht wurde. Also die Wurzeln sind da. Die NeuassyrerInnen waren sehr aggressive Eroberungsmächte, die dann auch wirtschaftlich die Gebiete kontrolliert und abtransportiert haben. Und da gibt es Stellen, wo diesen Mächten der Untergang angesagt wird, dass man sagt, du wirst gefressen werden, so wie die Heuschrecke frisst. Du wirst verzehrt werden. Also die Heuschrecke kommt und die frisst Rübis und Stübis alles. Und gleichzeitig wird ganz kurz danach, es gibt dann so Kippbilder, werden die Schreiber, also eigentlich die Verwalter, die Bürokratie, die diese ganzen
Besatzungsmächte
auch darstellt, die werden verglichen mit Heuschrecken oder mit einer Heuschrecke, die am Morgen irgendwo sitzt, wahrscheinlich noch ein bisschen steif, weil es noch kühl ist. Dann geht die Sonne auf und wupp, weg ist sie und niemand weiß, wo sie jetzt ist.
Das heißt, das ist so eine bedrohliche Macht gewesen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Man wusste nie, wo jemand, der da einen potenziell ausspioniert, beherrschen oder irgendwas wegnehmen will, Unterschlupf sucht. Und das hat man dann mit der Heuschrecke verglichen.
Es ist eher so, dass die gekommen sind und auch bei Schlachten, man hat das sogar aus Reliefs,
also
man
die
hat die
Assyrer
Bilder erhalten, die Assyrer sind gekommen und die haben dann abtransportiert. Die haben Waren abtransportiert, die haben Menschen abtransportiert und die haben ein Buch darüber geführt. Das kann man, also Buch nicht, die haben Tablets gehabt und das da kein schriftlich vermerkt und dann.
Tablets ist ein lustiges Wort.
Ja, Tablets, genau. Es ist auch wie unsere Tablets. Also die Größe ist etwa manchmal sogar noch ein bisschen kleiner.
Steintafeln.
Es sind eher Tontafeln, also eine bestimmte Schlickmischung. Und im Westen hat man dann immer auch einen aramäischen Schreiber dabei gehabt, der das auf Papyri oder Pergament noch festgehalten hat, aber das ist einfach im Boden halt.
Also das heißt, man hat die Raubzüge dokumentiert?
Absolut, das war ganz klar. Man hat darüber dann auch, ich würde auf Deutsch halt wirklich sagen, Buch geführt. Man hat eine Bilanz gezogen.
Was man alles eingesammelt hat von der Bevölkerung.
Genau. Und wenn man sich diese Bilder vorstellt und dass man dann mit der Zeit, auch je nachdem, welchen Status man als erobertes Gebiet hatte, hatte man dann Leute, die halt einem auch, wie du sagst, von oben herab ein bisschen kontrolliert haben. Aber ich glaube, dieser Spruch von die Schreiber sind dann wie Heuschrecken oder der Schreiber ist wie Heuschrecken, geht eher darauf, die waren hier und die haben eigentlich auch gefressen. Die haben mitgefressen oder waren für dieses System zuständig, das alles abfrisst. Mhm. Und hurra, auf einmal sind die weg.
Ja. Aber wieso hurra, die sind weg? Die waren ja gar nicht weg. Das war die Hoffnung.
Das ist genau das, was ich so spannend finde. In diesen Prophetentexten sind zum Beispiel im Nahumbuch jetzt, kann man sagen, verbale Aggressionstexte erhalten. Also man kann sagen, da hat man seine Aggressionen oder haben die Menschen Aggressionen auch in Worte gefasst, haben es mit Prophetie verknüpft, Ansagen. Und das Schöne ist, man hat dann auch Bildsprache der Besatzungsmächte verdreht und die so wie in Kippbilder verarbeitet. Also sehr schön funktioniert das beim Löwen, weil man sieht, die assyrische Königsfamilie, die hat sich sehr gerne als Löwen auch dargestellt. Die haben selber aber auch Löwen bekämpft, in Ritualen, weil das auch zum Bevölkerungsschutz damals beitrug. Aber der Löwe oder auch Löwinnen gelten ja auch bei uns als majestätisch. Mhm. Und das wurde auch da bedient. Und speziell in der Prophetenliteratur, auch bei Ezechiel und beim Nahum, sieht man, wie das zu einer gewissen Zeit in diesen eroberten Gebieten geprimed war. Man hat da nicht mehr an die eigenen Herrschaftspersonen gedacht, die löwenähnliche Majestät haben oder an göttliche Autoritäten, sondern man hat das so stark mit dem Gegner verbunden, dass man das für eine Weile in prophetischer Sprache vor allem negativ konnotiert benutzt hat. Also es war dann negativ gewertet. Und bei den Löwen gibt es so einen schönen Ausspruch, wo gesagt wird, ja, der Löwe reißt und die Löwinnen, und die reißen für ihre Jungen und die rauben und alles. Und irgendwann dann dreht sich das Bild um und dann kommen die Löwen selber unter die Räder.
Das ist dann die Hoffnung.
Das ist die Hoffnung. Und das kippt sich. Und das Perfide daran ist, das ist halt eine Sprache, die Sprache als Waffen gebraucht und die Bilder abruft. Oder? Das heißt, es wird dann dieses Reich zumindest verbal ad absurdum geführt.
Das ist ja das, was wir heute in Texten auch noch beobachten können, was wahrscheinlich Menschen mit Sprache immer und überall tun.
Genau, ja. Und das finde ich auch so spannend, weil ja auch biblische Texte bis heute von verschiedensten Menschen gelesen werden. Es zählt auch zur Weltliteratur. Es hat heutige Sprache nach wie vor geprägt. Und andererseits haben wir die eigenen Bilder. Und auch da zu schauen, auch heutige Menschen, wir machen das. Oder? Und auch zu reflektieren, wo benutzen wir eigentlich welche Tiere. Das finde ich bei der Ameise so spannend, weil bei uns ist sie ja häufig auch konnotiert mit Fleiß. Oder? Und gleichzeitig, wenn wir jetzt die rote Waldameise ansehen, die kann einem anpinkeln, wenn man ihr in den Weg kommt. Das ist sehr unangenehm. Und wir haben einerseits im biblischen Text, in Sprüchebüchern etwas, dass man sagt, geh du Fauler. Also es ist dann da an einen Mann angesprochen. Man könnte es auch sagen, geht ihr Faulen. Und sieh die Ameise an und werde klug. Und es zielt darauf ab, dass die Ameise fleißig arbeitet, obwohl sie niemanden hat, der vorgesetzt ist oder die. Aber das ist natürlich nicht wahr. Wissen wir heute aus biologischen Abhandlungen, aber es gibt es auch aus römischer Zeit, dass man dann die Ameise auch politisiert dargestellt hat. Also wenn man auch in naturwissenschaftlichen damaligen Zeit Abhandlungen geschrieben hat, hat man auch die Tiere beim Beschreiben mit menschlichen Gesellschaftssystemen verglichen oder automatisch diese Interpretationsfolie darüber gelegt. Und das Spannende finde ich eben, dass man bei der Ameise so gut zeigen kann, dass wir Menschen beim Sprechen auf verschiedene Aspekte fokussieren, wenn wir Vergleiche mit Tieren machen oder auch Sprichwörter mit Tieren benutzen. Spannend ist bei der Ameise, dass wir aus demselben Kulturkreis, aus den Amarna-Briefen, es sind Keilschrifttexte, die etwa, ja, kann man sagen, vielleicht 800 Jahre älter sind, vielleicht 1000 als das Sprüchebuch.
Ungefähr 3500 Jahre alte Texte.
Ja. Und wir haben das im Original. Also, genau, die haben wir im Original erhalten.
Darfst du die anfassen?
Ich glaube, im Museum, also ja, im British Museum darf man Keilschrifttafeln unter Aufsicht anfassen.
Das ist dann schon ein spezielles Gefühl,
das ist schon
oder?
Speziell. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich selber selten wirklich an dieser Art Materialität arbeite. Aber der stellvertretende Projektleiter Matthias Müller, er ist Spezialist für Amarna-Literatur. Und das und auch für koptische Sprache. Deswegen, und das sind dann wirklich Quellen, wo man sieht, die kann man noch anfassen. Mhm. Da hat man nicht nur, also ich finde es auch großartig, mittelalterliche Abschriften zu haben, ist ja auch so toll. Aber dass man wirklich sieht, man kann das eins nachweisen im materiellen Befund. Und da haben wir wirklich das Sprichwort überliefert. Das heißt dann, wenn eine Ameise geschlagen wird, nimmt sie es nicht einfach hin, sondern beißt in die Hand des Mannes, der sie schlägt. Das heißt, wir haben aus demselben Kulturkreis, aus dem wir das haben, geh hin, du Fauler, und schau auf die Ameise, haben wir mit demselben Wort ein anderes Sprichwort, was die Wehrhaftigkeit von Ameisen betont. Und ich finde das so spannend, weil sich das auch so zeigen lässt, dass wir in den Texten eigentlich häufig einen Kontext mitgeliefert kriegen, der uns vermittelt, wie wir, welchen Aspekt wir eigentlich vergleichen oder als Menschen zum Vergleich heranziehen. Und für mich ist es dann auch spannend, wenn ich biblische Texte anschaue. Mhm. Ich habe es auch mal so einfach, damit man es sich gut vorstellen kann, wenn man die Zürcher Bibel nimmt, im 12-Propheten-Buch, kann man sagen, mehr als im Durchschnitt ein Vers, der sich dieser Tiervergleiche, Tiersprüche bedient pro Seite. Psalmen nicht viel weniger. Und Sprüchebuch auch nicht, also es ist omnipräsent. Fast auf jeder Seite hat man so sprachliche Äußerungen, die Tiere benutzen, um etwas anderes zu transportieren.
Wie erklärst du dir das denn? Also mir ist das so krass nie aufgefallen.
Theologisch gesehen könnte man vielleicht anfangen mit Geschöpflichkeit, also dass wir auch Tiere sind, oder? Und uns das nahe ist und das bei uns auch Emotionen auslöst, dass das auch gekoppelt ist mit unserem Welterleben. Da kommen dann die Löwen wieder ins Spiel. Oder heute bei uns sind Löwen, die sehen wir noch im Zoo.
Also im Grunde genommen würdest du vermuten, Tiere sind uns als Menschen in unserem Alltagsleben näher als Pflanzen, weil wir vielleicht von Pflanzen fast abhängiger sind als von Tieren, als Nahrungsmittel, aber die Tiere uns ähnlicher scheinen. Also wir uns deshalb eher mit Tieren identifizieren als mit Pflanzen.
Das ist noch lustig, weil es natürlich zum Beispiel im Hohelied auch Passagen gibt, wo Leute mit Palmen verglichen werden, ja, etc. Aber es stimmt, im Alltag würde ich, es gibt diese unschönen Ausdrücke von Mauerblümchen oder Mimose oder solche Sachen, die wir ja uns im Deutschen gegenseitig anwerfen können.
Das wäre übrigens aus feministischer Sicht auch nochmal interessant.
Ja, ja,
also weiche Tiere werden mit Frauen verglichen und dann in der Regel negativ oder zumindest könnte man so ein bisschen kritisch sehen. Genau. Und welche mit Männern?
Das war für mich ein Mitgrund, dieses Projekt dann auch so aufzugliedern. Also wir untersuchen den Text zuerst im Hebräischen. Und dann schauen wir, wie wurde der hebräische Text ins Griechische übersetzt, und zwar wie auch der Bestand aussieht in verschiedenen Handschriften, also nicht nur ein bestimmter Text. Und dann gehen wir weiter und sagen, wie wurde es weiter übersetzt ins Altäthiopische und ins Koptische. Koptisch ist dann eine afroasiatische Sprache. Und da haben wir auch das spannende Phänomen, dass Tiere in vielen dieser Sprachen grammatikalisch gegendert sind, aber dass das nicht immer gleich bleibt. Oder? Und dann wirklich sich auch zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ich über eine Heuschrecke als die Heuschrecke rede oder der Heuschrecke oder das Heuschrecke,
ja,
und ob das Bild dann gleich funktioniert. Und das finde ich
ungeheuer spannend. Fällt dir da auch ein Beispiel ein?
Es ist eher so, dass ich, oder andersherum gesagt, ein Negativbeispiel. Ich habe zum Beispiel bei der Ameise gemerkt, im Sprüchebuch, dass ich bei den Übersetzungen keine Verschiebungen sonst festgestellt habe. Also die Verschiebungen, die Konnotation, hatte ich nicht den Eindruck, dass jetzt, ob wir jetzt von der Ameise oder das Ameise oder die Ameise reden, dass das Tier selber anders wegkommt. Das war nicht der Teil des Vergleichs, der angeglichen wurde.
Beim Löwen aber macht es wahrscheinlich einen entscheidenden Unterschied, oder?
Das ist eben so spannend. Das ist vom Deutschen her gedacht, ja, vermutlich bei uns. Aber weil auch zum Beispiel in der neuassyrischen, neubabylonischen Kultur haben sich auch Königinnen oder Göttinnen, zum Beispiel Ishtar, als Löwin oder Mittellöwinnen gezeigt. Und das ist nicht weniger machtkonnotiert als im Deutschen. Und das Spannende ist da zum Beispiel, es gibt auch gewisse Tiere, wo speziell das Weibchen dargestellt wird als besonders aggressiv, zum Beispiel die Bärin, wenn sie Junge hat.
Ja.
Oder die gilt als ungeheuer gefährlich. Und jetzt ist die Frage, was ist das, wenn man das jetzt in Sprachen übersetzt in Afrika, wo es keine Bären gibt?
Und? Was passiert?
Das kann ich noch nicht verraten. Es kommt jetzt dann ein Beitrag von Matthias Müller in unserem nächsten Sammelband, den wir gemacht haben, im Anschluss an die
Wir Tag verlinken Tiere die Ankündigung dann
genau,
unten in den
Shownotes. Weil es ist wirklich die spannende Frage. Man muss sich danach fragen, was übersetzt man eigentlich? Übersetzt man, erfindet man ein Tier, das es nicht gibt?
Ja.
Weicht man auf ein anderes Tier aus? Und wenn man ausweicht, ist die Frage, was vergleicht man dann? Also vergleicht man die Gefährlichkeit des Tieres, mit der es konnotiert ist? Oder geht man jetzt, ja, geht man so vor? Das ist ungeheuer spannend.
Löwen hast du genannt, Heuschrecken, Ameisen, Bären. Ist das Zufall, dass das alles Tiere sind, die gefährlich werden können für den Menschen? Also Heuschrecken, das ist ja für mich, ich freue mich immer, wenn ich so eine Heuschrecke sehe. Ich finde die total fasziniert eben. Und sie haben irgendwie so was Hinreißendes mit ihrer Grazilität. So ein Heuschreckenschwarm muss ja ein Horror sein.
Genau, genau. Und das ist wieder so ein Ort, wenn du sagst, geht es nur darum, dass die Tiere für uns bedrohlich oder gefährlich sind? Das eben nicht. Und das finde ich bei der Heuschrecke auch so spannend. Wir bei uns kennen ja die solitären Heuschrecken, die da auf den Bergwiesen rumhüpfen und denen wir als Kinder nachrennen und die so spannend sind, ungeheuer. Und in Gebieten, wo das halt wirklich große Plagen sind, selbst da kann man zeigen, dass es positive und negative Konnotationen gibt. Also einerseits war es für mich spannend, ich habe dann geschaut, wie das in Europa war, und deswegen habe ich das Buch hier mitgebracht von einem Herrn Bodenheimer, das schon älter ist. Und er hat zusammengesammelt, in Europa gab es auch im Mittelalter, also bis in die frühe Neuzeit, gab es Gedenkmünzen, die an Heuschreckenjahre erinnert haben. Und man kann auch in Europa Tabellen erstellen, wie viele Heuschreckenjahre es gab. In diesen Tunnellen ist Deutschland festgehalten, 1300 bis 1400 bis 1700 bis 1750. Auch Osteuropa, Italien, Frankreich, Ungarn. Also, dass man sieht, das ist bei uns auch nicht so lange her. Wir haben es hier irgendwie jetzt vergessen, weil wir jetzt Glück haben. Aber eben in anderen Gebieten der Welt, in denen alttestamentliche Texte auch gelesen werden, sind Heuschreckenplagen teilweise jährlich, teilweise all 3 Jahre einfach da, und sie bedrohen die gesamte Existenz. Dann versteht man auch dieses Sinnbild frisst wie die Heuschrecke frisst, nochmals viel existenzieller. Und gleichzeitig, und das habe ich hier gefunden, ein Siegel, das ist ein Siegel aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, das ist althebräisch beschriftet, und da steht, das Siegel gehört einem Asarjahu. Wahrscheinlich, das ist der Name des Mannes. Ah, okay. Der hieß Asarjahu. Und dann steht darunter Hakeba, wie man es auch immer vokalisieren soll. Und dann gibt es das Bild auf dem Siegel von der Heuschrecke. Das heißt, das ist ein Mensch, der sich ein Siegel ausgesucht hat, das eine Heuschrecke zeigt. Und das ist positiv konnotiert in irgendeinem Fall. Also diese Person hat sich nicht als großen Fresser bezeichnen wollen, sondern geht es auch um anders.
Gut, die Heuschrecke ist ja auch sehr beweglich.
Absolut, oder? Das ist etwas.
Sie ist schnell.
Ja, und sie kann also auch in solchen Kulturen als einzelnes Individuum mit positiver Konnotation erfasst werden. Und bei ihm ist jetzt nicht klar, ob das sogar ein Name ist, also ob der Sohn von einem Hakeba ist, der selber einen Namen hat, der die Heuschrecke beinhaltet. Also von dem her gesehen kann man sagen, selbst in diesen Gebieten ist die Heuschrecke, je nachdem, kann beides haben, in welchen Kontext Menschen sie setzen. Deswegen haben wir auf diesem Plakat dann auch bei der Tagung eine wunderschöne Heuschrecke abgebildet. Das ist großartig. Und das Dritte, was wir hier auch immer wenig auf dem Schirm haben, ist, dass man Heuschrecken natürlich essen kann. Also mit der ganzen Proteinquelle. Stimmt. Und das hat man auch seit der Antike, seit Neujahr. Man hat auch auf Reliefs, dass man den assyrischen König einen Schleckstängel bringt mit vielen Heuschrecken drauf. Also, dass das wirklich als auch kulinarisches Hochgenuss gewertet werden kann. Und dass man auch da sieht, je nachdem, wie man das ansieht, kann die Heuschrecke auch in diesem Sinne als etwas Positives verstanden werden.
Andi, jetzt sind wir eben schon eigentlich mit der Zeit am Ende. Und du vertrittst ja, also Andi, eben Andi, der hier für die Technik verantwortlich ist, der ist aber noch mehr als Techniker. Und du hast gesagt, du würdest mal hier die Rolle des Publikums übernehmen und die Fragen stellen, die ich nicht gestellt habe, die aber dringend notwendig noch wären, die Nachfragen.
Ja, genau. Also ob ich jetzt dieselben Fragen habe, die das Publikum zu Hause hat, weiß ich natürlich nicht. Eine Frage hätte ich noch zu den Tier. Das sind ja Tiermetaphern.
Ich lasse dich die Frage fertig ausformulieren oder war das schon also, das Fragezeichen?
Nee, also, genau. Mein Fragezeichen war eigentlich, weil du so gesagt hast, dass diese, nicht Metaphern, diese Tierbilder oder diese Tiervergleiche, dass die auch nicht so stabil sind, also dass die sich auch ändern können. Mein Eindruck ist, dass das heute nicht mehr so der Fall ist. Also dass eben Löwen immer, dass die so eindeutig sind in unseren Zuordnungen. Und da wäre jetzt meine Frage, ob du das auch so wahrnimmst und ob das einfach früher flexibler war als heute.
Also da gibt es verschiedene Sachen. Einerseits mit der Metapher. Wir nennen es Animal Imagery, weil das bei semitischen Sprachen nicht immer sprachlich gleich funktioniert wie bei uns. Im Deutschen brauchen wir für einen Vergleich wie. Vor allem in hebräischen Texten haben wir häufig den ersten Vers, der einen Vergleich hat mit wie und den zweiten ohne wie. Oder man hat auch gleichnisartige Aussagen und damit wir das alles reinkriegen, reden wir von Animal Imagery. Das war zur Metapher im Hintergrund. Und wenn du sagst, mit dieser Verschiebbarkeit, ich habe mich schon gefragt, ob die nicht auch an der Sprache hängt. Also ob wir in Deutsch, also wenn man jetzt nur schon sieht, die Katze, was ich alles mit Katzen konnotiere und italienisch il gatto, was das im Kopf schon verändert, auch innerhalb europäischer verschiedener Traditionen damit umzugehen, das ist das eine.
Warte mal, was ist jetzt unterschiedlich, ob ich sage die Katze oder il gatto?
Da sind wir wieder beim Gendern. Also was ruft es ab? Ich sehe manchmal, dass ich selber Sprachbilder, wenn ich versuche, Italienisch zu reden, die wirklich unbewusst konnotiert sind, was ich über eine Katze sage und dann in meinem Kopf übers Eck denke. Und wenn ich das Italienisch sagen will, merke ich, das geht irgendwie gar nicht, weil es il gatto ist. Und das sind nur ganz, da hängt es jetzt nur am grammatikalischen Geschlecht.
Aber wenn man, also il gatto ist männlich.
Ja, es ist männlich, also der Katze. Also wenn das die Grundverweise ist. Und wenn du sagst mit stabil, frage ich mich auch, inwiefern das gewisse Konnotationen stabil sind, weil sie in einer Tradition stehen. Also schön fand ich, wir haben es schon darüber gehabt, am Bahnhof Zürich, wenn man aussteigt, die Monarchie ist zurück. Und dann ist das ein Plakat mit Werbung für die neuen Raubkatzenabteilungen im Zürich Zoo und man sieht eine Löwenfamilie. Oder dann fragt man sich schon, ja, das steht in einer ganz langen Tradition, aber wie ist es jetzt mit kleinen Tieren? Im Projekt beschäftigen wir uns mit einem Tier, das wir Blutegel nennen. Hast du eine Assoziation zu Blutegel?
Ja.
Ja, hast du? Ja, genau.
Klar, ich habe viele Assoziationen zu Blutegeln. Ja. Also zum Beispiel medizinische. Sie haben natürlich eine ganz lange Tradition in verschiedenen Heilkundetraditionen.
Und dann ist das positiv, oder?
Ja, wobei ehrlich gesagt ist schon auch negativ, weil ich weiß, in manche Gewässer steigt man lieber mit Vorsicht, weil man sonst hinterher diese Dinger an sich dran hat, also an den Beinen und das ist unangenehm. Also die beißen sich ja fest.
Ja. Genau, und von daher gesehen würde ich sagen, auch heute haben wir diese Breite, dass wir zumindest Aspekte je nachdem stärker oder weniger betonen.
Und ich denke, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum bei uns jetzt zum Beispiel in der Schweiz bis heute nicht wirklich ein durchschlagender Erfolg mit dem Essen von Insekten gelungen ist. Was ja eigentlich im Hinblick auf den ganzen Markt mit Proteinnahrung erstaunlich ist, denn Insekten haben irrsinnige Proteinmengen, stellen sie uns ganz natürlich zur Verfügung. Aber das konnte hier auf dem Markt nicht wirklich Fuß fassen. Anders, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Beispiel in Großbritannien. Ja. Und vor allen Dingen selbstverständlich in vielen afrikanischen Ländern, wo man Insekten isst.
Asien. Ja. Also ich habe sie in Asien auch mal auf dem Markt.
Aber man empfindet bei uns Insekten eher als ein bisschen gruselig, fast schon dreckig, wenn sie im Haus sind.
Ja, ja. Ja, und die Frage ist, woher dann diese Sachen kommen. Also man kann es noch ausweiten, was du jetzt hier ansprichst, geht ja auch um, was isst man? Also welche Tiere werden gegessen? Dann ist der Bezug noch klarer.
Und wo man es für völlig abwegig hält. Wie zum Beispiel, wir würden keine Hunde und keine Katzen essen.
Absolut.
Unterstelle ich jetzt uns dreimal.
Ja, genau. Oder? Und das finde ich schon, da gibt es schon recht viele Forschung, die versucht, zwischen den Übersetzungen zu zeigen, wie dann zum Beispiel bei Speisegeboten damit umgegangen wurde. Mhm. Oder man, das ist sehr spannend auch bei altäthiopischen Traditionen, weil es da auch, je nachdem religiös konnotiert ist, welche Religionen essen Heuschrecken und nicht. Und an dem hängt dann auch, was wer isst oder nicht, weil es gibt immer wieder die Debatte, sind Heuschrecken sogenannte reine oder unreine Tiere. Und das ist auch über die verschiedenen Übersetzungen oder vor allem die die Aufnahme und der Umgang damit, wird das sehr verschieden gehandhabt. Und das ist ja sehr spannend, weil wir haben ja keine Gebote bei uns, die sagen, wir essen keine, es dürfen keine Katzen gegessen werden, es dürfen keine Hunde gegessen werden.
Das war ja auch nicht immer so.
Nee, oder?
Also es gab Jahrhunderte, in denen bei uns durchaus Katzen gegessen wurden oder Pferdefleisch. Gibt es nur noch sehr wenige Pferdemetzgereien.
Ja, das stimmt.
Das war noch vor wenigen, also vor 100 Jahren war das noch völlig üblich. Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Danke, Andi. Ja. Und ich glaube, der nächste Podcast kommt bestimmt und auch mit uns dreien hier dann zum Thema Nahrung vielleicht. Ein Riesenthema, unmittelbar verbunden mit Tieren, mit Pflanzen natürlich auch. Aber das sind gute Aussichten, Nessina. Ich bin wahnsinnig froh, dass du bei uns an der Fakultät gelandet bist. Andi nickt sehr eifrig, der kann das auch bestätigen. Und das war jetzt heute ein Podcast unserer Fakultät, aber auch der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Wir sind ja auf diversen Podcast-Plattformen zu hören. Ihr könnt uns sehr gerne auch auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Wir freuen uns über Anregungen, über Kommentare, über Feedback. Und Redaktion und Technik kommen eben wie immer von Andi, inklusive der guten Nachfragen und der Podcast-Schmiede.